Kunstradio. Radiokunst.
Heute Abend im Kunstradio Stalingrad, eine Toncollage von Christiane Müller mit Aussagen zweier ehemaliger Wehrmachtsangehöriger unter Verwendung des Hörstücks Die Befreiung des Prometheus von Heiner Goebbels und Heiner Müller. Christiane Müller hat dieses Stück 1988 im Tonstudio der Akademie der Künste in der ehemaligen DDR in Ost-Berlin realisiert. Uraufgeführt wurde das Stück aber im Südwestfunk, weil es in der damaligen DDR halt noch nicht so passte, ein Stück über Stalingrad zu machen. Heute Abend also im Kunstradio Stalingrad.
Wo ein Hundskopf, wo ein Adler, wo ein hundsköpfiger Adler von seiner Leber, wo ein hundsköpfiger Adler täglich von seiner Leber, wo ein hundsköpfiger Adler täglich von seiner immer wachsenden Leber aß.
Ich war bei der 16. Panzerdivision, die war im Verband der 6. Armee und war dort bei einer sogenannten Heeresflakabteilung. Ich war Leutnant der Reserve, ich bin im Kessel dann zum Oberleutnant der Reserve noch witzigerweise befördert worden. Wahrscheinlich, das haben sie gemacht, damit die Witwen bessere Pension dann kriegten.
Nicht? Ich war Oberleutnant und Batteriechef einer leichten Flakartillerie-Batterie, lag bei der Bildung des Kessels an einer Donnenbrücke, an und für sich zu der Zeit eine ruhige Angelegenheit.
Wir lernen ja nichts anderes als Deutsch denken, Deutsch handeln. Und wenn so diese Knabe, dieses Mädchen mit ihren 10 Jahren in unsere Organisationen hineinkommen und dort nun so oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie 4 Jahre später vom Jungvolk in die Hitlerjugend. Und dort behalten wir sie wieder 4 Jahre. Und dann geben wir sie erst rechtlich zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger. Sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK. Und so weiter. Und wenn sie dort 2 Jahre oder 1,5 Jahre sind und noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder 6 und 7 Monate geschliffen, alle mit einem Symbol, dem deutschen Spaten. Nach 6 oder 7 Monaten noch an Lasten, Bewusstsein oder Standesdünkel da oder da noch vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung aus 2 Jahren. Und wenn sie dann nach 2 oder 3 oder 4 Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig werden, sofort wieder in SA, SS und so weiter. Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben.
Es war bis kurz vor dem 19. November sehr schönes Herbstwetter. Dann setzte aber schlechtes Wetter ein, Nebel, Schneetreiben, Und am Morgen des 19. November ein Riesenkrawall.
Durchbruch kam ziemlich überraschend.
Truppen flogen zurück, in wilder Flucht über die Brücke. Bevor wir erkannten, dass das Rumänen waren, hatten wir schon zum Teil unsere Geschütze gedreht und in die Zurückflutenden geschossen. Das ergab sich daraus, dass man den Rumänen, die eine ähnliche Uniform wie die sowjetische, die Rote Armee hatte, auf ihrem Stahlhelm hinten einen weißen Fleck gemacht hat. Das heißt, das war gedacht für den Vormarsch, sodass es da einige Pannen erstmal gab hier. Irgendwas war uns klar und war da in der Binsen gegangen. Dass wir ausgeblutet waren als Armee, das wussten wir ja. Aber wir mussten melden, wir sind einsatzbereit. Damals haben wir uns ja keine großen Gedanken gemacht. Irgendwie wird schon was kommen. So nahmen wir an, also die Sache ist da, sind die Freunde durchgebrochen. Aber das kann ja weiter nicht wild sein, das wird sich wieder festigen. Denn es waren ja genug Panzer an der Donfront. Am nächsten Morgen kam ein Spieß, sagt der Oberleutnant, das kann ja gar nicht so wild sein. Hier stehen ja mindestens 200-300 Panzer vor der Donhöhenstraße. Ich sag, was? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Dann bin ich im Kübel gesetzt, hochgefahren. Ja, waren die schön fleißig, mustergültig aufgefahren. Und mit den Offizieren dort gesprochen, die waren ja alle noch bewaffnet. Tja, wir haben keinen Sprit. Dann ging das schon los, wir hatten keinen Sprit.
Denn einen Überblick über die militärische Lage hatten wir doch nun schon überhaupt nicht. Den hatte nicht mal die Divisionskommandeure dort mehr. Wir waren doch völlig isoliert von allem. Kein Mensch, was los war in Wirklichkeit und wie das aussah. Nicht? So, und dann kam Folgendes, wollte ich eben sagen, hinzu. Wir haben ja, als uns gesagt wurde, diese Armee Hott, die vom Süden her, vom Kaukasus, wir haben ja den Kanonendonner gehört in Stalingrad, die Kämpfe der Armee Hott. Wir haben sie ja gehört, wir haben jede Nacht da gesessen, haben gehorcht. Dann wurde es immer lauter, der Geschützdonner, und sagt, wir kommen, sie kommen näher. Und plötzlich eines Nachts war es weg, war es wieder weg. Da waren sie zurückgedrängt. Das haben wir doch alles erlebt. Und insofern unterstützte das natürlich die Glaubwürdigkeit der ganzen Propaganda.
Ah! Donnerstag, 14. Januar 1943. Tagesparole des Reichspressechefs. In Gefallenenanzeigen dürfen nur solche Ortsnamen erwähnt werden, die im Wehrmachtsbericht genannt worden sind. Im Übrigen sind großräumige Angaben zu machen.
Wie es wirklich war, durfte man nicht schreiben. Ich persönlich habe geschrieben, so sinngemäß, mitten in einem roten Meer kämpfen wir und werden siegen. Also es hieß, also man sitzt drin im Loch hier.
Komm nicht raus und im Wasser schwimmen und komm nicht raus und in der Tonne krabbeln und komm nicht raus.
Ich war Jurist und als Jurist damals gehört das einfach zum guten Ton, wenn Sie was weiter werden wollten, dass Sie Reserveoffizier waren. Das war eine Frage der beruflichen Weiterkommens auch für mich. Es war ganz selbstverständlich, dass man Reserveoffizier wurde. Deshalb habe ich mich auch freiwillig gemeldet, obwohl ich gar nicht wehrpflichtig war. Das gehörte einfach dazu. Das ist heute so anders gar nicht bei uns. Aber ich wollte doch wieder Jurist sein und ich wollte doch nicht Offizier bleiben. Aber dass dann der Krieg kam, war ja eine andere Frage. Das war ja nicht geplant, sozusagen von mir. Nicht?
Ich hatte einen Offizierskameraden, einen Oberleutnant, Becker. Wir kannten uns sehr gut hier, schon in Friedenszeiten und dann nachher im Krieg. Und der war immer in meiner Nähe. Der funkte immer, Willi, wo gehst du in Stellung? Na, da und da, ja. Und dann bekam er die Gelbsucht und ich die Gelbsucht. Und er sagt zu mir, los, jetzt gehen wir hin zum Truppenverbandsplatz, zum Lazarett hier. Und dann fliegen wir zurück. Nee, habe ich gesagt, kommt nicht in Frage, Mensch, Kurt, stell dir vor, wir knacken den Kessel auf und wir kommen zurück, was wir für Hellen sind. Weil uns einfach nicht in den Kopf gehen wollte nach diesen Siegen, die wir doch hatten bis dato. Wir kommen ja aus dem Kessel raus.
Komm nicht raus und im Wasser schwimmen und komm nicht raus und in der Tonne krabbeln. Komm nicht raus und in den Schiff krapfen. Komm nicht raus und an den Bach fallen und komm nicht raus und komm nicht raus. Raus.
Mein Vater war Lokomotivführer. Wir mussten ja Schulgeld bezahlen. Ich habe mich 9 Jahre durch gelernt mit Freistellen, mit Halm, sogenannten Halm, sodass man bloß 10 Mark bezahlen brauchte oder mit ganzen Freistellen. 35, da wurde ich gemustert. Da melden wir uns. Ob wir Offiziere wären, ist doch egal. Auf jeden Fall, wir wären auf jeden Fall Gefreite und dann können wir schon bis 12 Uhr ausgehen. Es geht um den Ausgang.
Komm nicht raus und im Wasser schwimmen und komm nicht raus und in der Tonne krabbeln und komm nicht raus und in den Schiff krapfen und komm nicht raus und an den Bach falle und komm nicht raus.
Dienstag, 22. Dezember 1942. Tagesparole des Reichspressechefs. Die anhaltende Schwere der Abwehrkämpfe im Wolga-Don-Gebiet ist im Rahmen des OKW-Berichts hervorzuheben. Dabei sind die schweren bolschewistischen Verluste, insbesondere an Panzern, in weiterer Hervorhebung des Zusammenwirkens mit den verbündeten rumänischen und italienischen Truppen gut zu würdigen. In den folgenden Tagen keinerlei direkte oder indirekte Erwähnung von Stalingrad.
Das Bestreben des Soldaten war ja immer, seine Einheit zu finden. Dort fühlt er sich wohl.
Kameradschaft gab es innerhalb der eigenen Einheit. Die gab es natürlich. Und haben viele Leute auch versucht, einen anderen, den sie weiter gar nicht näher kannten, der Lebensgefahr zu retten oder sowas aus dem Feuer zu tragen. Das ist gewesen. Bloß, je mehr sie selbstständig sich bedroht fühlen, desto weniger bleibt Platz für sowas nachher. Nicht? Also zum Schluss kämpft jeder um seine eigene Existenz.
Wir haben doch keine Unterkünfte gehabt, im Gegensatz zu den Stäben. Wir haben im Dreck gelegen, im Schnee vom 23. 24. November an. Wir haben keine Feldküche gehabt. Und wenn wir eine Feldküche gehabt hätten, um Essen zu kochen, haben wir kein Wasser gehabt. Wo gab es denn in der Don, in der Steppe zwischen Don und Wolga, wo gab es denn da Wasser? Und nach Weihnachten war die Situation, da gab es ja noch nicht mal Schnee. Weil die Artillerie, die Flieger, das ganze Gelände umgeflügt haben. Als ich in Gefangenschaft ging, da kamen ein paar Oberstleutnants, wie wir antraten, und sagte zu mir, Sie als Subalterner, Sie können mir mal meinen Affen tragen. Da hatte der, das war nicht einer, das waren mehrere. Hinten einen Affen auf dem Rücken und einen vorne. Und als wir dann im Lager, da packte er seinen Rucksack auf, da waren beide Affen, also diese Tornister, voll mit Fleischkonserven. Ja? Wir haben nicht mehr gehabt. Gar nicht.
Sonnabend, 23. Januar 1943. Tagesparole des Reichspressechefs. Der deutschen Presse fällt die besondere publizistische Aufgabe zu, durch ergreifende Schilderung der einzigartigen Opferbereitschaft der Helden von Stalingrad auch den letzten Volksgenossen aufzurütteln, damit er sich einreiht in die große Front des entschlossenen Widerstands und Siegeswillens. In den eigenen Stellungnahmen der Sonntagsausgaben ist auch zum Ausdruck zu bringen, dass die Gedanken des ganzen deutschen Volkes bei seinen heldenmütigen Kämpfern in Stalingrad weilen.
Wir konnten ja nachher, nachdem der Flughafen Pitomnik weg war, nur noch aus der Luft versorgt werden. Mit den sogenannten Verpflegungsbomben, die Flugzeuge abwarfen. Also erstens, die meisten fielen dahin, wo wir gar nicht mehr ran konnten, wo schon die Rote Armee war. Ein Teil kam unten an.
Die Lanzer sind ja, wenn eine Maschine abgeschossen wurde, da sind die ja hin. Ja? Ob die Russen kamen oder ob sie nicht kamen. Denn da kam eine ganze Menge mit Coca-Cola an und so ein Zeugs hier. Ehemalige Fliegerverpflegung.
Aber wenn dann die Verpflegungsbomben geöffnet wurden, in Indien, ja, war ja auch Wurst und sowas und Brot, nicht? Übrigens, die Brotration für den kämpfenden Mann in den letzten 3 Wochen des Kessels war 10 Gramm pro Tag Brot für den Kämpfenden. Dann kriegt man gar nichts mehr. Aber dann waren in den Verpflegungsbomben Tornisterschriften drin. Nicht? So von Goebbels verfasste Aufmunterungshefte. Können sich die, ich will sie nicht wiederholen, die Äußerungen der Soldaten zu diesen Geschenken vom Himmel. Nicht? Da waren Präservativs drin. Da fing doch schon alles an, dass man sich an den Kopf fasste und sagte, also was ist denn da noch los? Was denken die sich denn nun noch? Nicht?
Es wurden Offiziere aus dem Kessel später rausgeflogen zur Führerreserve. Es wurden andere wieder eingeflogen. Alles unverständlich für den, der da im Kessel gesessen hat.
Ja, Gumbra ging auch noch ein bisschen, aber schon ganz wenig, wie die Verhältnisse auf dem Flugplatz waren, wie die Leute an den Tragflächen dran hingen und noch mit wollten. Das ist ja real, das ist ja so gewesen. Ja? Und sich beinahe gegenseitig umgebracht haben, um den Flugplatz noch nicht rauszukommen.
Musik. Das OKW entsandte einen hervorragenden Berliner Pathologen und Anatomen in den Kessel, um durch Leichenöffnungen feststellen zu lassen, weshalb Soldaten außerhalb der Kampfhandlungen starben. Leichname wurden aufgetaut und seziert. Unter der Haut und um die inneren Organe kaum ein Läppchen Fettgewebe, ein Gekröse, eine wässrige, sulzige Masse, die Organe sehr blass, statt roten und gelben Knochenmarks, glasige, zitternde Gallerte, die Leber gestaut, das Herz klein und braun, die rechte Herzkammer und der rechte Vorhof stark erweitert. Vergreisende Leiber.
Immer noch der Hoffnungsschimmer, vielleicht holt uns Hitler aus Stalingrad raus, aus der Stadt. Ja? Wo gibt es was zu essen? Nicht, kein Feuer. Ich habe ja mal bloß 100 Pfund noch gewogen, wenn ich in Gefangenschaft kam, mit meinem 1,85 Meter. Ich habe Ersatz bekommen aus Hamburg, aus der Hitlerjugend. Alles so 17-, 18-Jährige. Wir lagen noch an der Donhöhe in unseren Winterstellungen in den ersten Tagen. Es war verhältnismäßig ruhig. Da kam dann einer von ihnen und sagte, Herr Oberleutnant, hier ist ja gar nicht los. Das heißt, hier wird so schwer gekämpft. Wir wollen doch Blut sehen. Ich sage, Leute, ihr werdet noch Blut genug sehen, hoffentlich verliert ihr nicht genug Blut. Und diesen armen Kerl hat es erwischt beim Einschlag einer Granate, dass ein Granatsplitter ihn die Augen weggerissen hat. Ich sehe ihn noch schreien, aber wirklich, Mutter, 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 hier, ja, was sollte man mit ihm machen? Früher war es ja so, der Schwerverwundete wurde sofort versorgt und dann erst die weniger Verwundeten. Und jetzt war es so, für den Schwerverbunden, es gab ja überhaupt kein Verbandsmaterial. Nicht, gar nicht. Wenn es aufgebraucht war, war das Zeug eben aufgebraucht. Und der Soldat hat ja sein Verbandsbäckchen keinem anderen gegeben, weil eine der größten Ängste war, verwundet zu werden und sich nicht verbinden zu können. Ja? Und da kam dann der Oberfeldwebel, sind wieder 10 mit MG-Garmen, Bauchdurchschüsse gekommen und so weiter. Ich dachte, können das machen, schneiden Sie die Puls alle auf. Dann sind die verblutet.
Das ist doch normal, das ist doch das tägliche Leben. Was ist dann da unnormal dran, dass man da krepierte? Dazu waren wir doch da. Höchstens, man sagt sich, manchmal hast du aber Massel gehabt. Schauen Sie, mir ist eins passiert. Eines Abends, also ging es um den Abschnitt zu kontrollieren nochmal, den wir hatten. Und der Waffenoffizier, der sagte, naja, also gucken wir mal, gehst du rechts rum, gehe ich links rum. Das war völlig wurscht, ja, also, weil es gleich weit und gleich gefährlich oder nicht gefährlich. Also wir sind dann so rumgegangen, als ich an dem Endpunkt ankomme, wo ich ihn hätte treffen müssen, war er nicht da. Dann bin ich ein Stück rum und da sah ich seine so letzte Fetzen von ihm an der Wand der Mauer da kleben. Ja, ich habe gemeldet. Ne? Was war? Hätte genauso gut ich sein können. Das Gefühl haben sie doch, ein reiner Zufall. Das Gefühl, du hast Schwein gehabt, dass du links rumgegangen bist und nicht rechts rum.
Wenn sie dann morgens guckten und der Spieß kam oder irgendeiner und ich sage, wie sieht's aus? Dann der ist erfroren, der ist erfroren, der ist erfroren. Das muss man im Bild gesehen haben, wie sich die Leute mit den Brücken einander in den Schnee gesetzt haben. Dann haben sie gesessen in den Schnee. Und einschlafen war gleichbedeutend mit Tod. Ein Österreicher war das und wir hatten uns befreundet hier. Den habe ich faktisch erfrieren sehen. Wie das Gesicht immer dunkler wurde, die Hände immer dunkler. Ja? Ich konnte das einfach nicht begreifen. Ich habe so viele Tote gesehen. Aber ein Toter hat dann doch damals gar nicht bewegt hier. Ich bin auf der Straße noch, ist man drüber gefahren, hat einen Plot gefahren. Fertig war das. Ich sehe immer noch hier, wir marschieren in der Nacht zurück hier. Die Straßen verstopft mit Fahrzeugen. In den Fahrzeugen Verwundete, erfroren, weil sie im Stau stecken geblieben sind. Hier Gejammer, da hat sich überhaupt keiner drum bekümmert. Ein Lanzer legt sich auf die Erde und sagt, Oberleutnant, ich will jetzt schlafen, ich bin müde. Ich sage, Junge, steh auf. Der ist nicht aufgestanden. Man ist einfach weitergegangen.
Oh,